Heute beim Thekencast.
Ich bin jetzt Steven Seagal und jetzt zieh die Hose runter.
And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe von Drei Männer und ein Film, der Movieback Theken Podcast. Ich bin der Stu und heute wieder an meiner Seite der Kühne. Hallo Kühne.
Hi.
Und natürlich der Pascal. Grüß dich, Pascal.
Hallo.
Erstmal vorweg die Frage an den Christian, also Kühne, wie wir ihn nennen. Das ist jetzt dein zweiter Podcast, das heißt, der erste ist noch recht frisch. Und wie findest du es so?
Ja, es macht schon Spaß. Also, verdammt. Wer sich den ersten angehört hat, wird feststellen, wie viel Spaß wir auch dabei hatten. Und doch, freut mich.
Also, ich fand es auch schön und Spaß haben ist ein gutes Stichwort, denn wir reden heute über einen Film mit einem Mann, der versteht keinen Spaß. Vor allem dann nicht, wenn ein cracksüchtiger Mafiosi seinen Partner und besten Freund umbringt. Pascal, enthülle das Geheimnis, was jeder schon weiß. Über welchen Film reden wir heute?
Wir sprechen heute über Deadly Revenge, das Brooklyn-Massaker, aka Out for Justice.
Das ist richtig, 100 Punkte.
It's no game.
Three of his crew were with him.
Steven Seagal.
I know this guy better than anybody else. I know the neighborhood better than anybody else.
Out for Justice.
Ich würde sagen, ich fange an mit dem, was doch fehlt, nämlich das hier.
Wow!
Ja.
Dann zieh ich doch mal direkt nach.
Ja. Und jetzt komme ich. Obacht. Ja. Dann Prost in die Runde.
Prost, Jungs.
Prost. Ich möchte anmerken, dass ich mir gestern im Supermarkt extra in diesem Moment diese Bügelflasche besorgt habe.
Ich bleibe meinem Stil treu und werde beim Dosenbier bleiben.
Ja. Also das Ploppen hat sich gelohnt, du.
Danke. Ich würde jetzt gerne ein Geständnis machen, aber ich weiß, dass ihr Arschnasen dann die ganze Zeit darauf rumreiten werdet.
Also du hast ein Radler.
Nein, Gott bewahre.
Ein alkoholfreies Bier.
Hast du ein alkoholfreies Bier?
Ich habe das Bier halt gestern gekauft, dann weggestellt, dann habe ich es vor einer Viertelstunde rausgeholt. Und beim Rausholen fiel mir dann auf so, das ist aber komisch, silbernes Etikett, Flensburger frei. Und dann, fuck, es ist alkoholfrei. Ja, ich werde gleich beim zweiten Thekencast ein alkoholfreies Bier zu mir nehmen. Es tut mir leid.
Pascal, sollen wir den Stu rausschmeißen?
Ich bin hier am Überlegen, ob ich auflege einfach. Also, sorry.
Ja, ich fühle mich auch ganz schlecht.
Pass auf, wir lassen das jetzt einmal durchgehen.
Mhm. Okay.
Aber beim nächsten Mal achtest du bitte darauf, ja?
Ist ja wohl nicht so schwer.
Versprochen.
Ich hoffe, es tut dir leid.
Total, ich muss jetzt trinken.
Gut, das ist vielleicht die schlimmste Strafe, die dich ereilen konnte.
Ja. Immerhin habe ich nicht Steven Seagal als Partner erschossen.
Das stimmt. Also dann wärst du nicht mehr hier.
Genau. Also wir reden über Deadly Revenge, das Brooklyn-Massaker. Kühne, es war deine Erstsichtung, oder?
Ja, ich habe nie die Riesenberührungspunkte mit Seagal gehabt. Muss aber sagen, dass ich ein paar Filme wirklich gut fand. Also sie waren okay. Und Deadly Revenge ging bei mir bisher eigentlich immer durch und da fand ich es eigentlich ganz schön, dass ich jetzt mal die Chance hatte, den Film zu gucken. Ja, so ein typischer Seagal, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also ich glaube, die Story kann man wirklich in einem Satz zusammenfassen. Supercop Steven Seagal ist auf dem Rachefeldzug, weil ein drogensüchtiger Gangster namens Richie, gespielt von William Forsythe, seinen Partner kaltblütig erschossen hat und auch ansonsten gerade in Brooklyn rumläuft, wie so kleiner Amokläufer. Und ja, Steven Seagal als Gino Fellino. So heißt der wirklich in der Wirklichkeit, sich ändern.
Mhm. Klingt wie ein italienischer Pornostar, wenn er mich fragt.
Ja, genau. Gino Fellino.
Fellino. Es fängt schon gut an. Jagt dann halt eben den Richie. Und das ist im Grunde der ganze Film. Und er hat eigentlich schon alles, was man von einem Steven Seagal-Film erwartet. Das heißt, Steven Seagal ist quasi unberührbar.
Mhm.
Keiner hat gegen ihn auch nur den Hauch einer Chance, außer Steven möchte es so. Steven kann einfach alles. Steven ist der beste Mensch der Welt. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, warum war das oder warum finde ich das bei dem Film noch akzeptabel, aber bei späteren Werken kotzt es mich einfach nur an.
Ja.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil du dem ganzen Bösen auch das gegönnt hast. Hm. Also gerade eben, wie William Forsythe halt seine Rolle spielt, ist ja schon... ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen und ich war leicht verwundert, was da in den ersten 5-6 Minuten dann da abgezogen wird und wie kompromisslos das alles abläuft. Und ich glaube, durch diese Stereotypen, die da aufgebaut werden, das, man gönnt ihn einfach den Tod.
Hm. Ja, das ist ganz niedertriebig und das wird dadurch legitimiert, dass der Richie einfach das übelste, drogenverkokste Amokläufer ist. Also wie willst du mit, du kannst ja nicht mit dem reden. Also du kannst ja wirklich nicht mit dem reden.
Also ich würde ihn zumindest schon nicht auf offener Straße einfach so anhupen.
Was war da denn los? Hat der gerade den Polizisten erschossen? Er hat wirklich viele Kugeln in den Rhein gehauen und läuft dann einfach durch die Gegend. Eine Frau hupt ihn an und damit habe ich nicht gerechnet. Er zieht die Frau aus dem Auto und er schießt sie einfach. Also habe ich mich doch leicht gewundert.
Ja.
Damit ich auch. Mit dieser Kompromisslosigkeit hätte ich nicht gerechnet.
Ja, also ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und der Richie dann die Frau da erschießt, aus dem Auto rauszieht und einfach wegballert, dachte ich mir, ei, okay, weitermachen.
Also ich kann es auch nachvollziehen, ich bin ja kein Fan von Zensur oder Indizierung. Bei dem Film kann ich es aber nachvollziehen, dass er eine Zeit lang auf dem Index stand.
Ja.
Also verglichen mit manch anderen Actionwerken aus der Zeit fand ich das wirklich sehr kompromisslos und hart, was da,
fand ich auch,
da gezeigt worden ist. Mhm. Und ja, teilweise auch wirklich menschenverachtend, weil im Endeffekt jeder in den Augen von Richie böse war und einfach nur wie Vieh abgeschlachtet werden sollte. Mhm. Also Chapeau, habe ich nicht mitgerechnet.
Bravo.
Bravo, Richie.
Ja.
Ja. Also ja. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum zweiten und dritten Mal gesehen. Ich muss feststellen, dass ich ihn nicht mehr so gut fand wie früher. Immer noch Steven Seagal-Film, den man sich angucken kann, im Gegensatz zu seinen Spätwerken, wie ich es mal nennen möchte. Aber für mich ist der MVP, also der Most Valuable Player, ganz klar der William Forsythe als Richie. Weil er wirklich komplett Amok läuft, also auch was seine Darstellung angeht. Und was ich ganz ulkig finde, ist, dieser William Forsythe ist wohl gebürtiger New Yorker und ist auch in Brooklyn aufgewachsen. Und bei den Dreharbeiten soll ihn wohl Steven Seagal der Legende nach an die Seite genommen haben, hat ihm gesagt, hör mal, William, du musst ein bisschen an deinem Brooklyn-Akzent arbeiten. Ihr überzeugt mich doch nicht.
Ja.
Also wirklich, ich hab viel lustige Trivia über den Film gelesen.
Oh, okay. Hast du noch mehr?
Ja, einer der Stunt-Koordinatoren hat wohl gehört, dass Steve Seagal behauptet hat, dass er so ein Aikido-Meister ist, dass man ihn nicht irgendwie in den Schwitzkasten nehmen kann und ihn dann irgendwie dazu bringt, dass er bewusstlos wird.
Mhm.
Und dann hat dieser Stunt-Koordinator wohl gesagt so, oh ja, ich kann es ja mal versuchen. Und dieser Stunt-Koordinator ist, glaube ich, auch, was so Martial Arts und MMA angeht, ein ziemlich hohes Tier. Der hat unter anderem diese Ronda Rousey trainiert bei der UFC.
Ah, okay.
Also, der wusste schon, was er macht. Also jetzt gibt es halt zwei Geschichten.
Einmal die Steven Seagal-Geschichte.
Einmal die Steven Seagal-Variante und einmal die von diesem Stunt-Koordinator. Ich möchte jetzt keine Partei ergreifen, aber ich glaube dem Stunt-Koordinator, der halt sagte, dass Steven dann relativ schnell blau anlief und bewusstlos wurde, während Steven sowas erzählt wie, ja, und dann habe ich meine Aikido-Supertalente rausgeholt und habe allein mit der Kraft meiner Nackenmuskulatur dem Stunt-Koordinator beide Arme und Beine gebrochen. Also so ungefähr. Und ganz ehrlich, ihr müsst euch mal bei YouTube einfach Steven Seagal und Funny eingeben. Der Mann ist, also, der erzählt halt echt viel Scheiße. Vor allem in den letzten 10, 15 Jahren. Ist der Wahnsinn. Wirklich.
Ja gut, dass der einen eine Bimmel hat, ist doch klar, oder? Ist er jetzt nicht auch Teilzeit-Russe oder sonst was? Und ganz dicke mit Putin?
Ja, also in irgendeinem Interview hat er auch gesagt, dass er ganz viel für USA getan hat. Also es gab auch irgendwo mal ein Interview, meine ich, wo er irgendwie erzählt hat, dass er ja fast im Alleingang die Taliban ausgerottet hat. Oder irgendwie sowas.
Mhm.
Was ich seltsam finde, denn, also er dreht ja gefühlt jetzt mittlerweile in einem Jahr immer so 2 bis 29 Filme.
Mhm.
Ja?
Ja.
Es gibt ja, glaube ich, im Internet sogar so einen Steve Seagal Movie Title Generator.
Mhm.
Und wenn es sie nicht gibt, muss es sowas geben. Das heißt, er hat in den letzten 20 Jahren mehr Filme gemacht wie zu seiner Anfangszeit. Allerdings hat er die letzten 20 Jahre in seinen Filmen auch meist nur sitzen verbracht. Das stimmt. Und das ist mir halt jetzt bei der erneuten Sichtung von Deadly Revenge aufgefallen, wie oft der Mann in dem Film rennt und steht.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Nicht nur das, sondern wie schlank der auch mal war. Wenn man sich die Speckbulette heute anguckt, dann kann ja keiner glauben, dass der mal Anfang der 90er Jahre wirklich durchaus fit gewesen ist, ne?
Gut, also der hatte schon ein starkes Erscheinungsbild. Also auch die allererste Szene, wo er auftaucht, wo er den Drogendeal
überwacht.
Und dann, ja, er bricht den ja ab, weil er den Zuhälter dann verprügeln möchte, der dann die Prostituierte schlägt. Mhm. Die noch schwanger ist.
Natürlich.
sie muss ja schwanger sein, anders geht's nicht. Ja. Und da hat der natürlich schon eine Fresse. What the fuck you doing? You're talking to me, man. Who the fuck you think you are, huh? You like to beat up on fucking women, is that it? Huh? Beat up on me, asshole. Oh yeah, that's right, you bad motherfucker, huh? I know where you live, you stupid motherfucker. I will fuck your wife and kill you.
Also ich sag euch mal was. Also Anfang der 90er Jahre hätte ich mich mit Seagal nicht angelegt. Heute, nee, denke ich, kann ich vor dem weglaufen.
Du kannst um den rumlaufen und den dabei auslachen.
Ja, also, aber
ich bin zwar selbst ein Dicker, aber ich mache jetzt mal einen dicken Witz. Steven Seagal ist so dick, Superman könnte irgendwie nur rumfliegen und die Zeit zurückdrehen.
So. Ja, das ist schon übel, weil er sieht halt auch echt übel aus, so aufgedunsen, und wenn er dann seine Karotten da frisst, das sind so alles so Sachen auf irgendwelchen, wie heißen denn nochmal diese Veranstaltungen da, die immer in so Dortmund. Conventions, oder? Ja, genau, so Conventions, wenn er dann da ist und nur sitzend das bestreiten kann, weil er kaum noch in der Lage ist, da rumzulaufen. Und bei seinen Filmen wird er ja mehr gedoubelt, als dass er eigentlich im Bild ist, ne? Ich glaube, wie du schon gesagt hast, in den letzten, weiß ich nicht, 100 Filmen ist der wahrscheinlich selber keinen Meter mehr gelaufen, ne?
Was aber auch interessant ist, sein Karrierestart. Er hat ja seinen Start gehabt, gleich als Hauptdarsteller mit diesem Nico.
Ja.
Und davor war er noch nie im Film anwesend, ne? Und das finde ich auch sehr verwunderlich.
Der Nico ist der von Andrew Davis, oder?
Ja,
genau. Ah, da hat er aber auch echt Glück gehabt. Also da hat er, guter Start.
Ja, aber er hat den ja auch selber produziert und hat auch das Drehbuch mitgeschrieben.
Ja klar, es ist, aber dass er also dann...
Da hat er schon...
Aber so gutes mit Andrew Davis direkt zusammenzuarbeiten, der halt auch auf klar. der Flucht und Alarmstufe Rot dann...
Ja, wobei, das war halt seine Anfangsphase.
Ja, aber das ist halt ein Könner. Und das merkst du da ja schon. Ne? Also manche fangen nicht mit Andrew Davis an. Und man muss dazu sagen, Andrew Davis hat 3 Jahre vorher mit Chuck Norris zusammengearbeitet. In Cusack. Ja,
das ist natürlich super.
Ja.
Das ist natürlich super. Also da muss ich ganz klar sagen, ich werde in diesem Thekencast hoffentlich niemals einen Chuck Norris-Film besprechen, weil Chuck Norris-Filme sind zu 95% alle saulangweilig.
Also der Einzige, der in Frage kommt, ist der Hitman, habe ich dir ja schon gesagt, du. Ansonsten ist bei mir Chuck Norris auch ein absolutes No-Go. Der Typ ist eine unfassbare Tranentüte. Sowas von stinklangweilig, der hat überhaupt nichts drauf. Der hat kein Charisma, kein gar nichts. Außer Hitman von 1990. Da lasse ich mit mir reden. Der geht auch so ein bisschen in die Deadly Revenge-Richtung. Aber ansonsten, nein.
Okay.
Kühne, deine Meinung, Chuck Norris?
Ich möchte dazu nichts sagen. Ich habe aufgehört, Chuck Norris-Filme zu gucken, als er irgendwann so ein Waldgeist war und Bäume beschützt hat. Also,
ja.
Nee.
Ja.
Ja. Soll ich nochmal einen Fun-Fact zu Deadly Revenge einbringen?
Bitte.
Ja, klar.
Im Film spielt Julian Margulies mit. Das wäre ihre erste Rolle. Die hat dann später bei Emergency Room eine Hauptrolle gehabt und ist, glaube ich, durch The Good Wife relativ bekannt geworden, zumindest in den USA. Und das war halt ihre erste Rolle. Und Emergency Room wurde halt, glaube ich, im Studiokomplex von Warner Brothers inszeniert. Auf jeden Fall sagt sie, dass der Dreh mit ihm relativ unschön war. Sie spielt, glaube ich, so eine Prostituierte, die dann von Seagal gerettet wird, bevor sie Richie irgendwie umbringen kann.
Mhm.
Und Margulies hat dann erzählt, als sie dann bei Emergency Room angefangen hat, kam es hin und wieder mal vor, dass es an diesem Warner-Set oder Studiokomplex auch Steven Seagal war. Und der hat sich dann immer informiert, ob sie da ist. Und wenn er sie von Weitem gesehen hat, hat er immer hinterhergebrüllt, dass sie doch dankbar sein soll, weil er ihre Karriere gefördert hat.
Wie so ein gruseliger Creep.
Ja, genau.
Ah, Gott.
Und es gibt auch ein Interview mit dem Regisseur, diesem John Flynn, der auch irgendwie sagte, also ich habe es geliebt, mit William Forsythe und Jerry Orbeck zu arbeiten. Die waren wirklich tolle Jungs und die haben mich total gut verstanden. Mhm. Und als er dann gefragt wurde, wie war es mit Steven Seagal, hat er einfach nur die Augen verdreht.
Ganz ehrlich, ich habe auch noch nie jemanden irgendwas Positives über Steven Seagal sagen hören. Jetzt hat sich ja auch kürzlich irgendwie Charlize Theron in einem Interview über ihn geäußert und auch gesagt, dass das ein ganz furchtbarer Typ ist. Den Kontext weiß ich leider nicht, ich habe nur die Überschrift gelesen, so wie man halt Artikel auch liest, ne? Nur die Überschrift. Mhm. Ja. Und ich habe auch ich wüsste jetzt niemanden, der irgendwie gesagt hat, Tommy Lee Jones sagt, meine Zeit mit Steven Seagal war die beste in meinem Leben.
Ja, er hat mich auf den Dreh für Batman Forever verbaut. Ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist, die kommt von Rob Snyder.
Ja, erzähl dir mal, die ist geil.
Ich weiß gar nicht, welchen Film die zusammen gedreht haben.
Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Film zusammen gedreht haben. Oder ob Rob Snyder da nicht wieder irgendwie am Drehbuch mitgeholfen hat.
Ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall wurde er wohl eingeladen in den Wohnwagen von Steven Seagal.
Das reicht schon.
Das ist eine gruselige Vorstellung irgendwie.
Und Steven Seagal hat ihn eingeladen. Als er dann in den Wohnwagen gekommen ist, stand wohl Steven Seagal vor ihm. Total aufgelöst, ne, total so hibbelig. Und
ich hab gedacht, du sagst nackt.
Das weiß ich nicht. Das bleibt jetzt deiner Fantasie überlassen. Und laut Rob Snyder hat dann Steven Seagal gesagt, Rob, ich habe gerade eben das beste Drehbuch aller Zeiten gelesen. Oh wow, Steven, Wahnsinn. Wer hat's geschrieben? Ich selbst.
Ja.
Und ich habe noch eine geile Geschichte von Tom Arnold. Der hat mit Steven Seagal diesen Exit Wounds oder Wounds gedreht. Mhm. Das war ja, glaube ich, so sein letzter größerer Hollywood-Film.
Ja.
Und der Regisseur, dieser Andrzej Bartkowiak, der dann auch noch Doom und Romeo Must Die gemacht hat, der hat wohl immer darauf bestanden, dass man zumindest einen Probelauf macht. Aber ihr könnt euch denken, so ein Steven Seagal, der hat für Proben nichts übrig, weil er kann es halt einfach. Ne?
Mhm.
Und es war eine Szene in einem Hausboot. Und Steven Seagal hat darauf gepocht, nein, wir proben das nicht, wir drehen sofort. Und sie drehten die Szene, die damit enden sollte, dass Steven Seagal wohl den Raum verlässt. Und Steven Seagal ging zur Tür raus und platsch ins Wasser, weil es war ein Hausboot.
Also, dann hat er es auch verdient.
Ich habe jetzt mal gerade ganz kurz gegoogelt und anscheinend hat der Rob Schneider bei mehreren Steven Seagal-Filmen mitgearbeitet am Drehbuch. Warum auch immer er.
Okay.
Ja. Und ja. Ja, Steven Seagal halt. Ne?
Wobei Seagal auch selbst wohl immer ganz gerne am Drehbuch mitgeschrieben hat.
Das glaube ich.
Bei diesem Film Hard to Kill hat er zum Beispiel durchgesetzt, dass es ganz viel von diesen Buddhismus- und Zen-Szenen gibt.
Oh, stimmt, also Hard to Kill ist ja auch noch einer seiner frühen Filme von 1990. Und genau. Die sind ja, also Nico, Hard to Kill, Alarmstufe Rot und Deadly Revenge, kann man sagen, die kann man sich heute noch angucken.
Ich finde zum Töten freigegeben.
Zum Töten freigegeben kann man auch noch, genau, der gehört auch noch dazu. Aber Hard to Kill ist halt dieses Ding, wo der immer am Meditieren ist. Oh, das ist echt schlimm.
Ich glaube, man könnte sagen, dass es so ab Alarmstufe Rot 2 echt bergab geht, oder?
Ja, aber mit ganz großen Schritten.
Na gut, man kann jetzt noch Einsame Entscheidung mit reinnehmen, wo er ja nur eine Nebenrolle hat. Den fand ich auch noch ganz gut.
Ja gut, aber weil er halt auch eine Nebenrolle hatte. Ne?
Ja.
Also es ist kein Steven Seagal-Film. Ist
schnell weg.
Ne, also
wobei im Seagal-Cut fliegt er dem Flugzeug hinterher.
Ja. Okay, den würde ich mir gerne angucken.
Weißt du, also sein Pferdeschwanz wird dazu zum Propeller.
So wie Carlson vom Dach einfach.
Ja, genau.
Ja, und ich bin ja gar nicht so drin in dem Steven Seagal-Game. Also ich habe bestimmt 10, 15 Filme gesehen, klar, auch von den späteren, aber so ganz entscheidende, essentielle Werke, wie zum Beispiel Auf brennendem Eis, bei dem er auch Regie geführt hat, mit Michael Caine als Bösewicht, habe ich zum Beispiel nicht gesehen, aber das habe ich noch vor. Der muss ja auch unfassbar sein.
Also der ist halt, da siehst du halt schon, wer die Regie geführt hat.
Ja.
Und er hat ja durchaus noble Absichten, ne? Er wollte ja hier was für eine Umweltschutz.
So ein Öko-Ding halt, ne?
So ein Öko-Film. Genau, aber ganz ehrlich, der ist halt größtenteils auch echt langweilig. Wobei, das ist noch einer von den Filmen, die halt technisch gut gemacht sind. Ne? Die letzten Steven Seagal-Filme, wie gesagt, ich habe es nicht alle gesehen. Gott sei Dank, möchte ich noch anfügen. Die sind halt technisch unter aller Sau.
Ja, das sind aber auch so Ostblock-Ranz halt, ne? Eben runtergedreht, Steven Seagal vielleicht für zwei Drehtage am Set. Und dann hat er halt seine zwei Szenen, wo er mit der Waffe rumfuchtelt und ansonsten macht das halt das Double. Oder es ist natürlich Etikettenschwindel, er ist vorne drauf, aber in Wahrheit spielt, ja, keine Ahnung.
Danny Trejo,
die Hauptrolle, genau. Ja, also ich weiß noch, dass damals so ein ganz, ganz, ganz kleiner Hype um einen Film gemacht wurde, 2009, dieser Driven to Kill. Der war auf einmal in aller Munde, bekam überraschend gute Bewertungen, sollte wohl... Ja, das ist Steven Seagals 96 Hours und Zurück zu alter Härte. Und ich glaube, der ist ja auch noch indiziert sogar. Und ich meine auch, dass der recht hart war, aber der war halt Schrott.
Der war hart, aber der war Schrott,
genau. Ja.
Also den habe ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, auch diesen Hype da drum.
Ja, ja, damals Driven to Kill haben sie alle gesagt, boah, Steven Seagal ist zurück.
Ja, jetzt muss man aber mal ganz ehrlich sein. Wir reden gerade von guten Seagal-Filmen, aber ein guter Seagal-Film ist ja auch mehr einer von dem maximalen Mittelmaß. Ne?
Ja, also ich finde sein bester...
Also ich finde selbst Alarmstufe Rot, finde ich...
Ist ein 6.
Okay. Ja,
ist auch kein Ausnahmewerk. Also das ist ein solider Actionfilm. Genau. Aber man kann sich halt auch einfach direkt Stirb langsam angucken. Ne?
In allen Belangen besser.
Ja, ja. Aber Alarmstufe Rot, finde ich, ist sein bester insgesamt.
Muss mich jetzt outen, ich mag den zweiten mehr. Ich weiß nicht warum, aber der erste, der, ich finde den ganz okay. Ich glaube, ich habe eine 5 bei mir bekommen oder sowas. Alarmstufe Rot 2 eine 5,5, also so gut wie nichts. Aber mir hat der nicht zugesagt. Mir war das alles, der macht es zu schnell. Da ist keine Spannung, da ist gar nichts drin. Und
ach, jetzt hör aber auf.
Nicht meins. Also,
ich finde ihn halt, deswegen mag ich ihn den ersten Teil so gerne, alleine wegen der Szene, wenn sie, also seine Kommandanten Steams egal in den Kühlraum sperren, weil er ungehorsam war und er sich Sorgen macht um seine Bouillabaisse.
Ja, da könnte man fast meinen, dass da so ein bisschen Ironie ist, ne? Aber es ist
genau,
halt Steams egal,
genau.
Deswegen.
Und beim zweiten habe ich so meine Probleme. Also ich finde ihn auch ganz okay. Es ist auch, wie gesagt,
wer hat den gemacht?
Jeff Murphy, der hat zuvor diese Quiet Earth oder so gemacht und hat danach viel Second Unit Dings. Der war als Second Unit Director auch bei der Herr der Ringe Trilogie mit dabei.
Ah, okay.
Und ich habe mit dem zweiten Teil so ein paar Probleme, weil da spielt ja die junge Catherine Heigl mit.
Ja.
Und die hat sehr unschöne Sachen erzählt, was Steven Seagal wohl mit ihr gemacht hat. Also es war jetzt kein Missbrauch, aber es war schon sehr grenzüberschreitend.
Ja, okay. Fat Stevie ist, glaube ich, echt ein Ultra-Arschloch.
Ja, glaube ich auch. Aber er ist ein guter Musiker. Habt ihr mal das Musikvideo Girl Is Alright gesehen mit ihm?
Wo hast du das alles
an
her?
An dieser Internet. Stelle bitte einspielen.
Das geht leider nicht rechtemäßig, aber entweder werde ich das Video unten verlinken, was ich wahrscheinlich vergessen werde, oder aber ihr googelt einfach bei YouTube, Steven Seagal, Girl, It's Alright, glaubt mir, er fällt vom Glauben ab.
Ich kenne das.
Wirklich.
Ja, ich kenne das. Das ist von dir.
Wirklich?
Ja.
Also, ihr könnt euch gerne jetzt angucken und wir nehmen eure Reaktion live auf. Das können wir auch gerne machen.
Nein.
Aber ich nehme hier keine Verantwortung auf mich, was danach passiert.
Ja.
Gut. Also halten wir fest, Deadly Revenge ist noch ein Film, der noch Anführungszeichen gut ist, technisch gut, darstellerisch, Steven Seagal.
Für Steven Seagal-Verhältnisse echt Oscar-würdig. Also im Vergleich zu heutigen Filmen.
Ja, okay. Aber Seagal als Familienvater, ich konnte es ihm nicht abnehmen. Also diese Szene, wenn er mit seinem Sohn in der Küche ist, willst du nicht Hausaufgaben machen? Nein, ich möchte Ball spielen. Okay.
Okay. Dann hol mal deinen.
Also, ja, wie ihr sagt, für Seagal-Verhältnisse wirklich gut. Aber so alles in allem natürlich. Aber es geht ja auch bei Deadly Revenge weniger darum, wie gut er schauspielerisch ist, sondern einfach nur, wie sehr er den Leuten auf die Fresse haut.
Ja, und das macht er gerne. Also wirklich sehr gerne. Und auch sehr gut.
Ja.
Also weil ich hatte schon das Gefühl, also er ist ja dieser Aikido-Meister. Also ich nenne ihn immer gerne die Aikido-Kampfwurst. Und in dem Film hatte ich wirklich das Gefühl, dass dieses Aikido gut eingesetzt worden ist. Und ich wirklich geglaubt habe, okay, das macht Sinn. Ja, das ist authentisch. Was es in späteren Filmen einfach nicht mehr ist, wenn dann dieser 180-Kilo-Koloss da steht und er mit einem Handkantenschlag 16 agile Martial Artists kalt macht, ne?
Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass ich, dass Deadly Revenge noch so ein Actionfilm von Seagal ist, wo wenigstens so ein bisschen Wucht und Dynamik in der Action ist. In den heutigen Seagal-Filmen habe ich immer das Gefühl, wie du schon sagst, also entweder ein Handkantenschlag, dann liegen die da, oder halt immer der gleiche Bewegungsablauf. Wie war das nochmal?
Ablocken, Handkantenschlag, wegrollen. Wobei das Wegrollen ist mittlerweile auch nicht mehr drin.
Ja, das Wegrollen ist heute schon normales Gehen.
Ja.
Aber wo ihr gerade von der Wucht spricht, also diese Szene in der Metzgerei.
ja.
Da war ich auch überrascht, wie hart es da auch wirklich zur Sache ging. Wenn er mit dem Fleischerbeil den einen an der, die Hand, glaube ich, an der Wand festnagelt, wenn man das so nennen möchte. Und also, das war schon. Da sind teilweise wirklich gute Action-Szenen dabei gewesen, wo ich am Anfang nicht mit gerechnet habe.
Ja.
Ich bin neutral reingegangen und habe gedacht, ja gut, ich gucke mir das jetzt mal an, habe eben nicht viel erwartet und war doch immer wieder überrascht, dass die Action wirklich, wirklich Wucht hatte.
Ja, ja. Auch die Szene in dieser Kneipe dann, ne? Wo er, wo er die dann alle nach und nach aufmischt mit der Billardkugel. Das bumst schon gut rein, ja.
Anybody know why Richie the Bobby Lupo?
Hey, fuckface, you want to get by me? There's only two things stopping you. Fear and common sense. And I'm going to cut your fucking head off. Hey! Motherfucker, you knocked my teeth out!
Aber auch eben zum Schluss, wenn er dem einen das Bein abschießt und sowas. Also sind schon... Mein Gott, also an der Action hat es nicht gelegen. Die war wirklich gut.
Ja. Ja.
Ich muss auch sagen, gegen Ende, wenn der Film halt sich wirklich so zum Höhepunkt neigt, habe ich mir auch gedacht so, also der Richie ist schon ein Arschloch, aber wenn ihn das gleich Steven Seagal zu fassen bekommt, dann tut er mir ja fast schon ein bisschen leid.
Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Das ist ganz interessant, weil du hast so einen wirklich so einen super, 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 super bösen Bösewicht. Aber du weißt halt, dass der überhaupt nicht kämpfen kann.
Ja.
Und das ist halt die Frage, wie die beiden aufeinander stoßen, weil man sieht's ja dann auch. Stevie haut ihm ein paar Mal einen auf den Latz und dann liegt der Richie in der Ecke.
Ja, aber der Weg dahin, also der kassiert schon ordentlich. Ne?
Naja, aber ich meine, wenn die beiden sich direkt gegenüberstehen.
Ja, ne? Gut, im Finale gibt es auch die eine Szene, wenn Seagal angeschossen wird und dann ist ihm vollkommen egal.
Das ist auch
der
so geil. Einen
Schuss im Bauch und sagt, ja,
ist mal angeschossen und geht weiter. Und dann im Kampf gegen Richie fasst Richie ihn einmal so in die Wunde und der hofft auf irgendeine Reaktion und Steve Seagal guckt sich das an so, echt jetzt?
Sagt er danach nicht am Ende dann, wenn alles vorbei ist, mich hat's erwischt? Und zeigt dann auf seine Wunde?
Ich weiß nur noch, dass sein Captain dann irgendwie, glaube ich, reinkommt und ihn wegbringen will, da zeigt er so ein bisschen so, dass er ein bisschen geschwächt ist, aber wahrscheinlich mehr, weil ich denke, so Gott, ich brauche jetzt ein Gatorade. und dann greift er sich noch die Wumme von seinem Captain aus dem Holster und schießt dann noch auf die Leiche von diesem Richie ein paar Mal drauf. Ne?
Ja.
Da sieht man auch, dass es noch der junge Steve Seagal ist. Er war sich noch unsicher.
Fand ich übrigens, dass der Tod von Richie auch ein bisschen was vom Tod von Tommy Lee Jones in Alarmstufe Rot hat. Denn auch in Alarmstufe Rot bin ich immer wieder überrascht, wie schnell dieser Endkampf vorbei ist.
Wobei, bei Alarmstufe Rot hat es mich immer genervt, weil Tommy Lee Jones' Figur schon so ein bisschen... Ja, die Aura hat, dass er mehr kann, als böse zu grinsen.
Ja, aber du siehst die Parallelen, ne?
Ja, klar. Und das ist eben genau das, was ich bei den meisten oder fast allen Steven Seagal-Sachen immer so ein bisschen nervt. Ich mag es gerne, wenn mein Actionheld auch mal einstecken muss.
Mhm.
Deswegen mag ich Stopp langsam so gerne. Deswegen ist der 5. Stopp langsam auch total scheiße, weil es nicht mehr John McClane ist, sondern nur noch so eine Maschine. Das ist der Grund, warum ich die Raid-Filme so geil finde, weil dieser Iko Weiss auch ordentlich einstecken muss. Ja?
Ja.
Der muss sich halt behaupten als Held. Und Steven Seagal macht das halt nie. Der rennt halt überall hin, ist immer der Geilste, der Beste, Schönste. Ja, das ist auch immer der, auf den die Frauen stehen, weil er ist halt Steven Seagal oder in dem Fall Gino Fellino. Und wenn ich mich nicht kenne, mit Gino Fellino mal.
Ne? Ja, jedenfalls in Alarmstufe Rot ist es ja, glaube ich, ein Messer, dass er ihm in den Kopf...
Genau, der kriegt das Messer in den Kopf.
Genau, ja. Und der gute alte Richie bekommt einen Korkenzieher in den Schädel gerammt. Was übrigens auch gut zur Tonalität des Films passt, denn warum nicht noch sadistischer sein und einfach mal einen Korkenzieher in die alte Birne reinkorken?
Ja, aber ich glaube ja, der wahre Endgegner von Steven Seagal in dem Film ist einer, dessen Namen wir gar nicht kennen, Nämlich der fiese Möb, der den Hund ausgesetzt hat.
Oh ja.
Den ganzen Film über habe ich mich gefragt, was zur Hölle soll das?
Das
es hat den Film nicht nach vorne gebracht. Es war einfach da.
Es hat den Film in der Hinsicht nach vorne gebracht, dass du siehst, Steven Seagal ist nicht nur gut zu Frauen, wenn sie in Not sind, sondern auch zu Tieren. Das hat ihm Karma-Punkte gebracht. Schön ist natürlich auch, dass der Film dann erstmal eine Dreiviertelstunde vollkommen vergisst, dass der Köter noch im Auto sitzt.
In der heutigen Zeit wäre irgendeiner das Fenster eingeschlagen und den Hund gerichtet.
Ja, und dann geht Steven Seagal ja auch ins Auto und sagt, oh, dich habe ich ja ganz vergessen. Und der Hund, es sind 5 Wochen vergangen. Ja, und am Ende kommt dann natürlich der absolute Obernemesis, der Typ, der kleine Hunde in Plastiktüten packt und aus dem Fenster wirft. Ja, irgend so ein dicker Typ halt wieder.
Steven Seagal hasst dicke Typen.
Ja, ja.
Es ist schon schön, wie Steven Seagals Figur oder die der Mensch Steven Seagal auch einfach als Übermensch dargestellt wird, auch in seinen Sprüchen, die er so hat. Also mir ist es jetzt da besonders häufig aufgefallen, wie oft der irgendwelche klugen Sprüche bringt, wenn er von seiner Kindheit
in Italien erzählt
und dann irgendwelche Parabeln rausmacht und die auf die heutige Zeit dann münzt. Und dann habe ich drüber nachgedacht und mir fällt auf, bei jedem Seagal-Film, den ich gesehen habe, macht er das Minimum 2-3 Mal.
Ja, weil Steven Seagal halt auch weise ist. Ne? Also in dieser Szene, als er von seinem Vater erzählt, ne? Also da, bei sowas hört es dann auch auf, wenn Stevie auf einmal ganz sentimental wird. Ja, der alte Mann war mein Vater. Und da wusste ich, ich wollte nie so werden wie mein Vater. Ich muss Geld für meine Familie verdienen und der Beste sein. Und das bin ich. Und jetzt lutsch mein Schwanz. Ja.
Ja. Meine Lieblingsszene, was das betrifft, ist da, wo er kurz anhält bei so einem Teenie, der irgendwie Wasser verkauft, wo ich mir auch denke, das ist ja ein super lukratives Geschäft sein, ja. Da sitzt also so ein Teenie am Straßenrand auf so einer Kühlbox, dann hält er an und sagt, Sixpack Mineralwasser. Ja? Und dann macht der Typ das auf und du siehst eigentlich fast genau in dieser Kühlkiste ist eigentlich nur ein Sixpack Mineralwasser drin, wo man sich denkt, so, okay.
Ist nur für Gino.
Da scheint zumindest einer Profit von Steve Seagal zu schlagen. Und dann unterhalten die sich so kurz. Das ist so ein Dialog so nach dem Motto, hey, wie geht's deiner Mutter? Ja, danke Gino, dass du dich von der Drogensucht bewahrt hast. Ja, kann ich gerne gemacht. Ach, und danke, dass ich deine Niere haben konnte. Kann ich gerne gemacht. Danke, dass du uns beim Renovieren geholfen hast, Gino. Ja, das ist kein Problem. Ja, danke, dass du mir gezeigt hast, wie Lesen und Schreiben geht. Das habe ich gerne gemacht, Kleiner. Ja? So in einer Tour.
Ja.
Also ich habe ja nichts gegen... Ich habe ja nichts gegen Helden, aber das ist, also wir haben noch im letzten Mal gesagt bei Phantomkommando, dass man es ironisch lesen kann. Mhm. Das kannst du hier ja auch, aber hier in dem Fall ist es nicht beabsichtigt.
Ja, ich finde es übrigens auch ein bisschen schwieriger, Steven Seagal-Filme ironisch zu lesen, weil Steven Seagal halt im Gegensatz zu Arnie für mich kein Charisma hat. Also der hat schon noch in den 90er Jahren durchaus eine physische Präsenz, aber er hat kein Charisma und er hat keine natürliche Komik. Wobei man sich natürlich gut über ihn lustig machen kann inzwischen. Arnold Schwarzenegger hatte aber immer eine natürliche Komik. Ja, sei es aufgrund seines Dialekts oder sei es halt aufgrund seiner Grimassen.
Jimmy!
Oder Jenny!
Nicht schon wieder.
Und das hat Steven Seagal halt nicht. Steven Seagal wirkt immer wie ein schmieriger, übergriffiger.
Ich glaube, man kann es so festmachen. Arnold Schwarzenegger ist Jimmy und Steven Seagal ist Jenny.
Ja, also Steven Seagal ist Gino Fellino.
Ja. Gino Fellino trifft Jenny. Oh. Volume 2.
Ich habe es auch irgendwie nicht verstanden. Am Anfang wird kurz gesagt, dass er sich mit seiner Frau in der Scheidung befindet. Und warum auch immer sind die zum Schluss wieder zusammen. Und also, es wird nur
zugesehen, dass... Das ist eine bescheuerte Frage, warum? Es ist Gino Fellino.
Ja, genau. Also es geht nur darum, Steven Seagal einfach gut aussehen zu lassen. Ja. Und deswegen bin ich sehr, sehr zwiegespalten, was den Film angeht. Weil auf der einen Seite fände ich die Action wirklich gut. Ja. Aber das Ganze drumherum nicht.
Was ich mich ja frage, ist, wie Steven Seagal es schaffen konnte, so schnell so eine Macht in Hollywood zu bekommen. Also, dass der wirklich, ja, große Projekte...
Kann ich dir sagen. Also, das eine war halt Glück mit Nico. Mhm. Und dann waren seine Filme halt wirklich enorm erfolgreich. Deadly Revenge, oder im Original halt Out for Justice, war die dritte Nummer 1 in Folge.
Ja, ich frage mich, warum? Ich frage mich...
Ja, aber vergiss jetzt auch mal nicht, dass er eben auch das, was er da gezeigt hat, konnte. Ja. Also er war ja eben Kampfsportler.
Ja, aber das ist so eine Heldenfigur. wo ich, die hätte ich mir als Kind angeguckt, die hätte ich nicht gefühlt. Wohingegen so Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die sind für mich schon charismatisch, aber so jemand wie Steven Seagal, dem hätte ich nicht nachgeeifert. Also wenn ich mit meinen Kumpels draußen gespielt hätte, hätte ich niemals gesagt, ich bin jetzt Steven Seagal und jetzt zieh die Hose runter. Also
ich habe das bei meinem Vater mitbekommen, der früher immer in den Seagal-Filmen im Kino war. Und ich hatte dann immer das Gefühl, als ich mich so mit dem Thema Film, Actionfilm und ähnliches beschäftigt hatte, dass Steven Seagal auch immer so für das erwachsene Kino stand. Also das war, konntest du dir im Filme mit Schwarzenegger und mit Stallone angucken, das ging dann auch noch irgendwie mit, wenn du etwas jünger warst, wenn du irgendwie Last Action Hero oder sonst was nimmst. Aber jeder Seagal, den kannst du nicht als Kind oder als
Jugendlicher. Stimmt, die waren auch zum größten Teil alle indiziert immer, ne? Also fast durch die Bank weg. Ja, kann sein, dass der Seagal wirklich für so ein...
Wobei es fand ich nicht nur Steven Seagal, wenn man auch Jean-Claude Van Damme hat es oft getroffen.
Ja, aber bei Steven Seagal habe ich so das Gefühl, dass da wirklich die großen Filme allesamt durch die Bank weg indiziert waren. Ja, vielleicht hast du recht damit, dass es schon so ein viel unironischeres Erwachsenen-Action-Kino war.
Genau.
Und deswegen vielleicht, ja, kann sein, klar.
Ich möchte übrigens noch eine Sache klarstellen. Ich habe gerade eben behauptet, dass Steven Seagal keinen Humor hat oder die seine Rolle keinen Humor hat. Es gibt eine Szene, die das ganz klar widerlegt. Da fährt er halt eben durch Brooklyn oder so eine Brücke und hält bei so einer Prostituierten und die Prostituierte sagt so, na Schatzi, ha? Wollen wir mal? Und Steven Seagal fängt einfach an zu lachen. Und fährt weiter, so 10 Meter, hält er bei zwei Obdachlosen, lacht immer noch, und dann zu den Obdachlosen, habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Ich habe diese Szene nicht verstanden.
Vor allem die Obdachlosen sagen, nee, was haben die denn gesagt? Und Steven Seagal fährt weg.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht geplant war, mit in den Film reinzunehmen. Dass es vielleicht wirklich eine Prostituierte war, die da stand oder so.
Und er hat wahrscheinlich gelacht, weil er gesagt hat, Moment mal, Kind, ne? Du musst mir wenn Geld geben für Sex.
Ja, also vieles muss man da nicht verstehen, was da gezeigt worden ist. Das ist
Aber eine Sache, die wirklich neben den Action-Szenen noch richtig stark ist, darauf hat mich Pascal kurz vor meiner Drittsichtung oder Zweitsichtung aufmerksam gemacht. Der Film wirkt, was seine Handlungsorte angeht, unglaublich authentisch.
Ja, das Lokalkolorit. Du merkst wirklich,
dass sie diesen Lokalkolorit. Und was ulkig ist, sie haben, glaube ich, auch in New York gedreht, aber viele der Innenshots haben sie wohl in Los Angeles drehen müssen.
Ah, okay.
Also der hat das Ganze schon ganz gut eingefangen. Mhm. Und er hat auch irgendwo dieses schon fast Trostlose, dass im Endeffekt sich jeder auch von Gangstern bezahlen lässt und sowas, weil es da in diesem Viertel auch nicht gut zugeht. Das hat er schon gut wiedergespiegelt, keine Frage. Also wirklich tolle Ansätze auch mit dabei.
Ja, der hat ein gutes Gespür so für dieses urbane, Moloch-artige. Fängt ja auch mit einem Zitat an. Von, keine Ahnung von wem, aber über Brooklyn halt, dass Brooklyn, blablabla, jeder, der in Brooklyn war, wird die Straßen nie vergessen, blablabla. Und endet natürlich dann auch noch mit einem Lied über Brooklyn. Und ich habe mich gefragt, ist dieser Film eine Hommage an Brooklyn? Und wenn ja, was soll diese Hommage ausdrücken?
Man darf nicht vergessen,
dass Brooklyn scheiße
ja,
ist.
Ja.
Also mittlerweile ist Brooklyn ja sowas wie Berlin-Kreuzberg, so eine Hipster-Zone. Aber damals so Ende der 80er, ich meine, der Film ist jetzt von, glaube ich, 91, also das spielt noch ordentlich 80er mit drin, war New York und vor allem Brooklyn ein ziemlich heißes, gefährliches Pflaster.
Naja, klar. Und deswegen habe ich halt nicht verstanden, das wirkte für mich so wie eine Liebeserklärung und dann guckst du dir den Film an und denkst du so, ja.
Ja, ja, also dieser Film ist kein idealer Reiseführer, das stimmt schon. Wobei, du hast ja gerade diese Musik angesprochen, das wusste ich auch noch gar nicht, dieser Song No Sleep Till Brooklyn ist von den Beastie Boys, wurde extra für den Film gemacht.
Oh, okay. Ja. Genau, das meine ich das ja, ne? Und das hat mich immer...
No Sleep Till Steven.
Ja.
ja. Ach übrigens, dass er
wir
noch
müssen
erwähnt,
einmal kurz, wir müssen einmal kurz
ganz kurz
festhalten.
Noch, ganz kurz auch,
singen die wieder.
Dass er erwähnt, die Beastie Boys haben ihren größten Hit natürlich mit Fight for Your Right to Party und Sabotage. Beide Lieder produziert und geschrieben von Steven Seagal.
Ja, richtig. Bitte, Kühne.
Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, du solltest in den folgenden Ausgaben nicht singen.
Das bestimmt nicht du, das bestimmt Steven Seagal.
Ich frage ihn mal eben. Das ist egal. Okay. Er sagt, ich soll ihm nicht beim Karottenessen stürmen.
Big Stevie.
Oh, was übrigens auch noch ganz toll ist, wenn man sich die alten Filme anguckt, da wirkt Steven Seagals Haar noch wie Haar. Doch echt. Mittlerweile wirkt das ja mehr so, als ob er sich da irgendwie eine, so eine Wollmütze aufgesetzt hat, die er mit Edding noch schwarz gefärbt hätte.
Haar, muss atmen.
Vielleicht hat er auch damals in so einer Shampoo-Werbung mitgemacht oder sowas. Damit
ich gebe Schuppe die Handkante.
Ja. Spliss, nicht mit mir. Ja, furchtbarer Typ. Leider furchtbarer Typ. Was ist, gibt es eine Mountain Dew-Werbung mit Steven Seagal? Die muss ich mir gleich unbedingt mal angucken.
Ihr müsst euch gleich unbedingt Girl, It's Alright angucken, meine Freunde.
Ja, nach dem Podcast.
Ja.
Genau. Also, wie gesagt, ich könnte mit einer Actionwelt ohne Steven Seagal leben.
Vito.
Definitiv.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass sowas wie das Brooklyn Massacre immer noch eine ganz nette, so ein ganz netter Weg zurück in die 90er ist. Also was Action-Inszenierung angeht, wie man Stimmungen einfängt, in diesem Fall Großstadtstimmung. Und natürlich solche Bösewichte wie Richie, kriegt man ja heute gar nicht mehr solche Amokläufe. Also wirklich so Cooks verblödete Dampframmen. Ja, dafür sage ich Brooklyn Massacre, ja.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest einen besseren Schauspieler gehabt und du hättest manche von diesen unsäglichen Sachen mit seinen Lebensweisern und ähnliches rausgekürzt.
Ja, klar.
Dann hättest du einen richtig guten Film gehabt.
Ja, hättest du vielleicht sogar einen Klassiker gehabt.
Es gab viele Dinge, die mir wirklich gut gefallen haben. Aber eben so dieses Drumherum, also man kann sich diesen Seagal einfach nicht angucken und den irgendwie ernst nehmen.
Jedenfalls, wenn er am Predigen ist.
Wenn er versucht zu predigen, genau. Oder wenn er versucht.
Also bei den Action-Szenen, wie schon gesagt, ist absolut solide, aber du hast vielleicht recht, vielleicht wäre er sogar mit Jean-Claude Van Damme damals besser gewesen. Jean-Claude Van Damme und ja, diese ganze Füllerkacke, wenn er da am Palabern ist, vielleicht raus. Ja, vielleicht wäre das ein besserer Film gewesen, weil ich Stallone oder Schwarzenegger sehe ich in dem Film nicht.
Nein,
aber schon.
Die hätten auch nicht gepasst.
Ja, aber schon Jean-Claude Van Damme, auch mal so ein bisschen härter, ja, könnte ich mir schon vorstellen.
Zumal die anderen, die gecastet worden sind, insbesondere natürlich William Forsythe, das war ja gut. Auch von den ganzen Goons, das hat man denen ja irgendwie abgenommen und auch den Rockern.
Auch der ist alles nichts Besonderes. Hat auch wirklich so ein schönes italo-amerikanisches Feeling dann halt gekriegt, ne? Weil du merkst ja, die kommen halt alle aus einer Suppe. Das ist jetzt nicht rassistisch gemeint an dieser Stelle. Und das war schon stimmungsvoll. Aber ja, es ist halt Steven Seagal und Steven Seagal ist Lichtjahre davon entfernt, charismatisch zu sein oder auch ein Schauspieler zu sein.
Wobei, ich möchte mir vielleicht gar keine Welt ohne die Actionfilme von Seagal vorstellen, weil immer wenn du einen davon gesehen hast, weißt du gute Action wieder zu schätzen.
Da ist was dran.
Das musste ich kurz sacken lassen. So war das.
Aber ja. Also ich bin halt wirklich jedes Mal überrascht, weil ich habe den neuen Film einfach nicht so viel gesehen, weil irgendwann war auch mal Schluss, weil spätestens nach diesem Driven to Kill Hype, wo ich mich auch gefragt habe, wer hat euch ins Hirn geschissen, war das für mich auch erstmal Sense. Und das ist jetzt auch kein Schauspieler, wo ich jetzt denke, ach, die müsste ich doch ein bisschen unterstützen, weil, nee. Aber ich überrasche mich dann jedes Mal, wenn ich so ältere Filme von ihm sehe und dann denke, hey, das ist jetzt kein Terminator 2, ja, aber das ist solide Actionware, gut gemacht technisch, mit, wie schon jetzt bei Deadly Revenge, echt guten Action-Szenen, der kurzzeitig Spaß macht.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, das ganze Finale, wenn er da wild um sich ballert und ohne Rücksicht auf Verluste die ganzen Leute da erschießt in der Hütte. Also ich fand's gut.
Ich bin doch nur der Hausmeister. Egal.
Hand kam den Schlag.
Und was mir gerade eben was mir auch bei dem Film gefällt, ist eben, da darf es auch ruhig ein bisschen härter zur Sache gehen. So, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt zu brutal ist, was da gezeigt wird oder zu hart einfach von den Action-Szenen her, sondern das hat einfach auch alles gepasst und war stimmig. Also jetzt gerade auch mit der ganzen Thematik, finde ich, hat das schon sehr gut gepasst. Deswegen, ich würde den Film gerne besser finden, muss ich zugeben.
Du, ich verstehe es. Also ich habe dir bei der Erstsichtung, glaube ich, auch 6 Punkte gegeben und war wirklich jetzt nicht begeistert, aber wie ich schon eben sagte, positiv überrascht. Und jetzt habe ich ihn vor 3-4 Tagen halt nochmal gesehen und ich bin dabei auf deiner Seite. Ich gebe jetzt auch nur 5 Punkte.
Habe ich dir den eigentlich damals mitgegeben, Stu? Das erste Mal?
Ich glaube, ja.
Als ich ihn ich so glaube, ich habe ihn ja geguckt. Ich habe ja
weiß,
so eine,
ja,
so ich eine weiß, Steven Seagal-Phase gehabt und und dann habe ich gesagt, guck dir den mal an.
Also ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, wir hatten zusammen geskypt und dann hast du gesagt, okay, ich ich lege jetzt mal auf, ich gucke jetzt mal diesen komischen Steven Seagal-Film. Und hast du mich dann angeschrieben, meintest, ey, hast du noch mal Zeit für 20 Minuten Skype? Ich so, ja klar, für dich doch immer, Pascal. Und dann warst du total euphorisch und sagst, boah, ich hab Deadly Revenge, der Wahnsinn, musst du dir angucken. Hast halt diese Szene sehr genau rezitiert mit Richie und der Dame im Auto.
Ja.
Und dann war mir klar, muss ich gucken. Und dann hast du mir ihn geschickt, ja.
Ja, und dann hast du auch gesagt, boah, der war gut, der war echt gut.
Der war auch gut, der ist auch immer noch gut, aber jetzt bei der Zweit- oder Drittsichtung, ich weiß es wie gesagt nicht mehr, hat er schon verloren.
Ja, bei mir auch.
Ein bisschen.
Es gibt leider das Problem, dass er, anders wie beim Phantomkommando, gibt es zwischendurch 20, 30 Minuten, wo er nur durch die Welt läuft, mit irgendwelchen Leuten über das Leben sinniert und mit seiner Ex-Frau spricht. Und da passiert einfach nichts. So, die ersten 40 Minuten sind wirklich Vollgas-Action. Dann hast du so eine halbe Stunde Ruhe und dann kommt eben das große Finale, wo es dann auch nochmal richtig ordentlich zur Sache geht. Aber du musst diese halbe Stunde irgendwie aushalten und das ist echt schwer.
Wobei der Film mit einer Laufzeit von, glaube ich, Abspann bis, glaube ich, so bei 85 Minuten nicht zu lang ist. Das stimmt schon.
Nein.
Aber ich gebe dir da auch recht. Da sieht man halt, wie das gerade eben schon hatten, mit Schwarzenegger. Ganz ehrlich, bei Phantomkommando, du siehst halt so total die kitschigen Szenen, wo Schwarzenegger sich von der jungen Alyssa Milano Eis auf die Nase schmieren lässt. Ja, aber das ist halt großartig, weil du kannst es so ironisch einfach nehmen. Und bei Steven Seagal funktioniert das einfach nicht. Was, glaube ich, auch einfach daran liegt, weil wir einfach diese Sicht von Steven Seagal haben, dass der Typ sehr wahrscheinlich einfach ein egomanes, arrogantes Arschloch ist.
Ja.
Ja, er hat natürlich auch irgendwo sein Erbe so ein bisschen damit zerstört, dass er nur noch Schwachsinn dreht.
Ja,
das stimmt. Ja, wobei er da natürlich auch wahrscheinlich selbst zur Schule reingeschlittert ist. Ich glaube nicht, dass es noch irgendeinen Hollywood-Regisseur gibt, der mit Steven Seagal drehen würde. In Machete war er, glaube ich, noch dabei, ne?
Genau.
Und noch habe ich mich aber auch gefragt, wie haben sie ihn geschafft zu bekommen, weil er spielt ja einen Bösewicht. Und ich habe irgendwo mal gehört, dass Steven Seagal keine Lust mehr hat, Bösewichte zu spielen. Wo ich mich dann auch frage, hat er das jemals getan?
Glaube nicht.
Ach, jetzt, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Kette. Der sollte irgendwo bei einem großen Actionfilm den Bösewicht spielen und hat abgesagt, weil nach seinem Credo darf er keinen Bösewicht spielen.
Expendables vielleicht?
Guck mal nach, ob ich das finde. Redet ruhig mal weiter. Ja.
Und sonst du, alles gut?
Und so. Ich war aber immer ganz froh, dass er nie bei Expendables mit dabei war. Weil das waren immer für mich so Actionstars, die halt agiler sind. Ich meine, selbst ein Stallone in Last Blood, und ich finde Last Blood echt schrecklich, ist halt aktiver als Steven Seagal in den letzten 15 Jahren.
Ja.
Muss man auch mal sagen.
Bestimmt. Anscheinend war es Expendables. Da hat er wohl mit Stallone gesprochen und hat dann gesagt, dass er das nicht machen kann. Jetzt steht hier aber, dass er für den vierten Teil als Antagonist zurückkehren soll.
Ja, gut. Ne? Expendables 4 ist ja auch so eine Geschichte. Da glaube ich erst dann, dass er kommt, wenn er da ist.
Ja, dito.
Wer braucht nach Teil 3 auch noch Expendables 4?
Ja.
Das stimmt Alex auch. Ich bleibe bei Expendables 2 und das ist gut so.
Ja.
Ja, wobei es echt schade ist, weil Mel Gibson als Bösewicht war schon echt eine gute Wahl.
Keine Frage. Und ich fand auch die Action-Set-Pieces gar nicht so schlecht. Nur was sie daraus gemacht haben bei Hindenburgs.
Stimmt. Übrigens auch ein Film vielleicht mal für unseren Thekencast, Expendables 2.
Ja. Ich habe ja schon beim ersten Thekencast gesagt, wenn unsere Zuhörer irgendwie Vorschläge haben, dann immer in die Kommentare. Wir werden dann gucken, ob das so passt und ob wir. Und ja, wird aber schon passen. Also, ne? Außer natürlich, ihr macht jetzt irgendwie Stalker von Tarkovsky oder so. Das ist dann doch das falsche Format.
Satans-Tango!
Aber ich muss sagen, jetzt hatten wir halt Schwarzenegger, jetzt haben wir es egal. Wir müssten eigentlich jetzt für den Anfang mal wirklich die großen Actionstars
Als nächstes muss entweder Stallone oder Jean-Claude Van Damme kommen.
Bei Stallone würde mir ganz spontan City Cobra einfallen.
Mhm. Ja,
sehr gut.
Und bei Van Damme vielleicht Bloodsport oder
Harte Ziele?
Oder Harte Ziele.
Harte Ziele.
Ja.
Oder natürlich der Kickboxer. Aber nur, wenn ihr Christian beim Podcast hat.
Oder natürlich das absolute Sahnestück Cyborg.
Oh, das machst du mal besser mit dem Carlo im Trashcast, mein Freund.
Wobei ich ja echt Bock hätte, Leon mal wieder zu gucken.
Mhm. Ich bin ein riesiger Fan von Sudden Death.
Ja, super. Aber der ist echt zu gut hierfür. Aber Sudden Death, super, klar. Aber Leon oder Sudden Death? Ja.
Ja, ich bin gespannt, was wir für Vorschläge bekommen.
Ja. Ob wir welche bekommen.
Ach, bestimmt. Dann glaube ich an die Community.
Ja. Also, Grüße gehen raus an Ding Dong, oder was?
Man muss dazu sagen, wir nehmen diesen Cast auf, 3 Stunden, nachdem der erste Cast erschienen ist. Und weil der gute Jumik etwas länger gebraucht hat, wir sind nicht böse, weil er hat ein wunderbares Intro und Outro gezaubert. Das hat einfach ein bisschen gedauert. Vielen Dank dafür, Jumik. Wenn du das hörst, was du wahrscheinlich nicht tust, wir lieben dich. Das heißt, es wird ein bisschen dauern, bis der zweite Cast jetzt wahrscheinlich auch kommt.
Ja. Das macht nichts. Denn das Qualität heißt, braucht seine Zeit.
Wahrscheinlich dann in einer Woche oder wenn wir jetzt gleich diesen Podcast beten, dann auf Movieback gehen, haben wir wahrscheinlich schon 80 Kommentare.
Ja.
Alle von Ding Dong, der immer schreibt, so der Film, der Film, der Film, der Film.
Gut.
Gut. Ich glaube.
Also ich habe nichts mehr zu Deadly Revenge zu sagen eigentlich und auch Steven Seagal.
Steven Seagal kann uns mal die Kuppe schmatzen.
Ja. Ja, da bin ich auf Kühnes Seite und Pascal, lass dich behandeln endlich.
What are you gonna do, huh? Huh? What are you gonna do? You gonna arrest me, huh? You gonna arrest me? I'm out of bullets!
That's a shame. Because those bullets could have saved you a lot of pain.
I like pain, you know.
Gut, ihr Lieben, dann beginne ich mal meinen Schlussmonolog. Wenn ihr das hier auf dieser Apple Podcast, Spotify, YouTube oder eben Podigy hört, werden wir uns sehr über eine positive Bewertung, einen Share und natürlich einen Kommentar freuen.
Share?
Das gleiche teilen heißt das auf Neudeutsch. Wir sollen den Podcast teilen, dass mehr Leute die Creme de la Creme der Moodleback-Podcast zu hören bekommen. Ja? Das gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr jetzt direkt bei uns bei Moodleback hört. Es war mir eine große Freude, mit dem Pascal und dem Kühne wieder über einen Actionfilm zu reden. Diesmal nicht ganz so ausführlich wie bei Phantomkommando. Aber es war ja unsere Pilotfolge und Deadly Revenge gab jetzt nicht so viel her, aber dafür haben wir viel über Steven Seagal geredet.
Wir haben einem Arschloch und Plattform geboten. Juhu!
Yeah! Movie Break! Geil! Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und jetzt dürft ihr ausfighten wie Richie gegen Gino Fellino. Ich möchte es nochmal sagen, Gino Fellino. Wer als nächstes auf Wiedersehen sagen darf. Tschüss.
Ja, Kühne, bitte.
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und bin gespannt, was ihr uns vorschlagt, was wir als nächstes einfach mal beim Bierchen besprechen wollen. Hm? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Schlagt reichhaltig vor. Wir sind bereit, alles zu gucken und hat mir wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.